Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Thomas Pynchon ist einer der wichtigsten Romanciers unserer Zeit und der 85-jährige Amerikaner ist für den Literaturbetrieb so eine Art Phantom, denn es gibt keine Fotos von ihm, er gibt nie Interviews und natürlich auch keine Lesungen, aber er ist ungeheuer produktiv und wenn mal was von ihm erscheint, dann hat es immer etwas Sensationelles. 2013 ist sein 8. Roman Bleeding Edge erschienen, das ist also ein paar Jahre her. Jetzt gibt es wieder ein Buch, Sterblichkeit und Erbarmen in Wien heißt es und Jérôme Jaminet hat es gelesen. Herr Jaminet, was ist das für ein Buch? Hat Pynchon da nochmal einen Tausendseiter geschrieben?
Nicht ganz. Es sind nur 43 Seiten, also eine eher mittellange Erzählung und auch nicht wirklich neu. Im englischen Original ist sie nämlich 1959 erschienen und zwar in einer amerikanischen Uni-Zeitschrift. Da war Pynchon gerade mal 22. Später hat er sich dann von dem Frühwerk etwas distanziert, unter anderem wohl deshalb, weil seine Figuren darin noch relativ stark typisiert und gewissermaßen auf ihre Funktion in diesem literarischen Gedankenspiel reduziert sind. Meines Erachtens ist das tatsächlich eine der wenigen Schwächen der Geschichte. Trotzdem wurde sie 1984 nicht in den Sammelband Slow Learner Early Stories aufgenommen und so geriet sie etwas in Vergessenheit, obwohl ja die deutsche Übersetzung von Jörg Lederach erstmals 1983 in der österreichischen Zeitschrift Manuskripte erschienen ist. Umso erfreulicher, dass jetzt der Verlag Jung und Jung diese nicht nur literaturhistorisch bedeutsame Erzählung neu herausgegeben hat.
So, und jetzt müssen Sie uns aber erzählen, um was es darin geht in dieser Erzählung.
Es ist wie immer bei Pynchon um fast alles. Aber ganz besonders geht's um Wahnsinn und Wunder, Beichte und Buße, den Tod, das letzte Gericht und eine zweifelhafte Erlösung. Also die Geschichte, die beginnt damit, dass ein junger Diplomat namens Siegel im Washington der 50er Jahre auf eine Hipster-Privatparty geht. Dort trifft er auf einen mysteriösen Doppelgänger, der ihm die Rolle des Gastgebers aufnötigt und gleich mal wieder verschwindet. Dann trudeln die Gäste ein, die geben sich die Kante, brüllen Lieder, prahlen mit Halbwissen, erzählen sich so wer mit wem Geschichten und beichten schließlich Siegel einer nach dem anderen ihre Sünden. In einer Ecke, da steht ein dunkelhäutiger Indigene in zerschlissener Tropenuniform, wie es heißt, und der verfolgt das immer dekadentere Treiben wortlos. Allmählich wird der Irving Luving, so heißt er, zur Projektionsfläche für stereotype Vorstellungen. Man munkelt, er leide an der Windigo-Psychose, einer angeblich von kanadischen Ojibwa-Indianern durch Hungern herbeigeführten Halluzination. Und das geht so lange, bis Loon sich aus dem Gefängnis des exotisierenden Blicks befreit und die Verhältnisse mit Gewalt zurechtdrückt. Am Ende dann, das eigentlich keins ist, kann der Leser das beklemmende Gefühl nicht mehr abschütteln, dass er mit den Figuren in einer Art Teufelskreis gefangen ist, einem erbarmungslosen Wechselspiel zwischen Entropie und Negentropie. Übrigens, der Titel der Erzählung, das ist ein Zitat aus Shakespeares Komödie Maß für Maß. Auch dort, im fiktiven Wien, da herrschen chaotische Zustände und auch dort soll die Ordnung wiederhergestellt werden, indem moralisch verwerfliches Verhalten streng bestraft wird. Und hier, wie dort, gilt die Mahnung aus dem Matthäus-Evangelium, wer andere verurteilt, der wird selbst verurteilt.
Ganz schön viel Stoff für die paar Seiten. Ist das denn schon so ein typischer Pynchon oder was lässt sich aus dieser Erzählung also alles herauslesen?
Ja, also Pynchon hat in der Tat viele thematische und stilistische Samen darin verstreut, die er später in den Romanen keimen lässt. Auffällig finde ich ja, dass er bereits damals keine Globuli-Literatur geschrieben hat. Nichts wird hier verdünnt oder gestreckt, fast jedes Wort ist mehrdeutig, jeder Teilsatz eröffnet einen neuen Bedeutungsraum. Und wenn man auch nur eine Ahnung von dem immensen Bildungskosmos erhalten will, den der frühreife Allesverwerter Pynchon auf wenige schachtelsatzlastige Seiten komprimiert hat, dann tut man gut daran, aufblickend zu lesen und dabei den zahllosen Motiven und Bezügen nachzuspüren, den Querverbindungen zwischen Pop und Hochkultur, Wissenschaft und Okkultismus, Metaphysik und Politik. Ja, und außerdem liegen schon in dieser frühen Erzählung Witz und Wahnwitz sehr nah beieinander. Es gibt ganz pynchoneske Spiegelungen und Doppelungen. Ein Schweinefötus wird anstatt eines Mistelzweigs über der Küchentür festgenagelt und später von einem besoffenen Partygast beworfen. Der indigene Lu von Shiva beschrieben, die ja in ihrer Doppelsymbolik für Zerstörung steht, aber auch für einen Neubeginn, also wie das Schwein einerseits mit irdischem Schmutz und andererseits mit der Auferstehung in Verbindung gebracht werden kann. Also, das Ganze ist schon ein großes Fest für Textexegeten. Und auch der Büchner-Preisträger Clemens Setz, der so etwas wie Pynchons Bruder in Geist und Stil ist, hatte offenbar seine Freude an dieser Erzählung, wie man dem Nachwort entnehmen kann.
Also auf jeden Fall eine gelungene Wiederentdeckung, die der Verlag Jung und Jung da gemacht hat.
Das definitiv. Man sollte allerdings wissen, worauf man sich da einlässt. Denn die Lektüre erfordert, wie gesagt, einiges an analytischer Konzentration. Aber das ganze Spurenlesen ist auch ein unendlicher Spaß und damit der ideale Einstieg in die Mammutromane dieses Autors. Insbesondere für jene, die zuerst lieber eine kleine Dosis Pynchon nehmen wollen. Und man weiß ja auch nicht, ob noch einmal ein neues Buch erscheint. Das könnte nämlich davon abhängen, was in den 48 Kisten mit Archivmaterial zu finden ist, die eine kalifornische Forschungseinrichtung kürzlich für eine geheime Summe erworben hat.
Über die sprechen wir heute auch noch in dieser Sendung, Jérôme Jaminet, über Sterblichkeit und Erbarmen in Wien, erschienen beim Salzburger Verlag Jung und Jung. Übersetzt hat den Text Jürg Lederach und das Nachwort ist von Clemens Setz.